Radio Superfly im Gespräch.
Er scheiterte 1990 an Van Morrisons Handschrift und machte daraus eine 35 Jahre dauernde Karriere im Fragenstellen. Nicht schlecht für jemanden, der angeblich nur wissen wollte, was Musikerinnen und Musiker so denken. Heute sind es rund 3000 Gespräche später. Hotelsuiten, Backstage-Räume, Wohnzimmer in der Leopoldstadt, Tom Waits am Steuer, Amy Winehouse an der Bar, Nick Cave mit Badehaube. Er weiß, dass Weltstars auch nur große Kinder sind. Zeit also, den Spieß umzudrehen. Talk to Me heißt sein Buch, welches im Milliner Verlag erschienen ist. Und jetzt sage ich Talk to Us, Samir Köck. Hallo Samir.
Hi. Na, ich überleg noch, ob ich wirklich talk.
Ich hoffe doch. Ich habe mir heute schon gedacht, ein Interview mit dem Interviewer des Landes zu führen, das ist irgendwie ein bisschen skurril, aus meiner Sicht.
Naja, ich bin im Laufe der Jahre immer wieder interviewt worden zu speziellen Fragen, die Musik betreffend. Ja. Jetzt habe ich heute einmal ein Buch veröffentlicht.
Genau, dazu kommen wir gleich. Aber zunächst einmal, du hast vor kurzem das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen bekommen. Erstmal Gratulation dazu. Wie kam es dazu?
Danke,
hast du damit gerechnet?
Nein, mit sowas rechnet man natürlich nicht. Nein.
Aber ich meine, ich bin völlig unwissend. Wer sagt da, der Samir Köck sollte das bekommen?
Ja, da muss jemand quasi im Ministerium das vorschlagen.
Okay.
Das ist der sogenannte Anreger, so heißt das im Fachjargon.
Ja, ja.
Und dann muss es quasi, dann geht es durch die Gremien dort und muss letztlich vom Bundespräsidenten unterschrieben werden.
Also aber alles sehr hochoffiziell.
Hochoffiziell, ja. Das heißt, der Bundesminister für Kunst und Kultur schlägt dem Bundespräsidenten diese Ehrung vor. Und dann gibt es irgendwo einen Akt, wo das der Herr Präsident dann unterschreibt.
Na, fantastisch. Wie ich das mitbekommen habe, ich mir gedacht, ja, wenn es einer verdient hat, dann du. Aber kommen wir zurück. Talk to Me heißt das Buch. Was war überhaupt dein erstes Gefühl, als du realisiert hast, da ist jetzt wirklich genug Material für ein Buch da. Kam die Idee überhaupt von dir oder ist da der Verlag oder jemand anderer an dich herangetreten?
Na, es war eigentlich die Vanessa Wieser, die Verlegerin, die mich da gefragt hat. Und dann war jetzt die Zeit schon reif. Ich habe ja, weiß ich nicht, zwischen 2.500 und 3.000 Interviews und ein guter Teil davon ist wirklich sehr gut. Ich wollte immer schon was, also Tageszeitung ist sowas Vergängliches, Ephemeres. Und jetzt habe ich mal die Gelegenheit beim Schopf genommen und habe der Dame, der Vanessa Wieser, gleich mal 135 Interviews abgegeben, von denen dann letztlich nur 62 Platz im Buch gefunden haben. Die Auswahl war dann eigentlich zum größten Teil von Vanessa.
Ja.
Das war mir auch ganz recht so, weil ist so schwierig. Nicht? Und man möchte aber eventuell noch weitere Bände machen. Also ich habe noch wahnsinnig tolles Material für weitere
Part
Bände.
One. Ja, ja. So wird das gedacht. Ich meine, aber es ist ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber da kommt ja schon mal die Frage. Du sprichst von 2.500 bis 3.000 Interviews, hast aber 130 jetzt vorgelegt. Da musstest du ja schon eine Auswahl treffen.
Ja, ja, total. Ja, ja, klar.
Das ist ja schon herausfordernd. Total.
Ich habe ja eine ganze Menge überhaupt nicht ganz transkribiert, weil ich einfach in Österreich für österreichische Journalisten gibt es nur meistens die Möglichkeit, sozusagen once in a lifetime occasion jemanden zu treffen. Es ist ganz selten. Also ich habe Amy Winehouse habe ich zweimal interviewt, das war ein Wunder. Aber normalerweise kriegst du die Leute einmal in deinem Leben, die richtig Großen.
Ja.
Wen überhaupt, also jetzt geht das auch gar nicht mehr. Es ist ja quasi eine Ära zu Ende gegangen. Also mit den Zoom-Interviews und man trifft die Leute nicht mehr. Mittlerweile werden ja schon bei manchen Konzerten, zum Beispiel bei einem, das heute Abend stattfindet, wurden die Pressekarten ganz auch gecancelt, also für die Fotografen wie für die Journalisten, weil Österreich kein Schlüsselmarkt ist. Also das ist schon,
Ärger. Dass es aber immer noch einen Schlüsselmarkt gibt.
Ja, aber das Geld holen sie die Leute ab vom Publikum, aber sie wollen, also die Medien,
das fällt,
nicht mehr
das
dabei
fällt mir
haben.
Auf. Ja.
Ist schon sehr arg. Also.
Ja.
Ja. Das fällt mir natürlich auch auf, dass sich dahingehend ein bisschen was entwickelt hat. Man darf nicht vergessen, du machst das jetzt doch schon über 30 Jahre.
Ja.
Es gab Zeiten, da haben Plattenfirmen angerufen, du, wir müssen dich nach London, nach Paris oder sonst wohin fliegen. Mach bitte ein Interview. Das ist fast ausgestorben.
Das ist praktisch ausgestorben von den Plattenfirmen her. Also es gibt dann noch ganz vereinzelte Sachen von Festivals weg, also und von Konzertveranstaltern, dass man wo eingeladen wird für sowas. Aber das, seit die Plattenindustrie sich in ihrer Winzigkeit wohlfühlt, in ihrer neuen, gibt es das alles nicht mehr. Also das ist schon ein Kulturverfall, möchte ich schon sagen. Aber der Journalismus, der Musikjournalismus war halt von hohem Erlebnisfaktor damals. Das muss man schon sagen. Also da tun mir jetzt die Jüngeren schon leid, weil das ist also nur mehr Fahrt. Wenn alles beaufsichtigt wird von dem Management, und es gibt da schon Fälle, wo das Management vorgibt, was zu fragen ist.
Ja.
Also nicht einmal, was man nicht fragen darf, sondern was überhaupt gefragt werden darf. Völlig skurril.
Na, da gibt es aber auch den Weg der Abkürzung, dass man überhaupt die Antworten zugeschickt bekommt als Audiofiles und man dann was damit machen kann. Ne?
Ja.
Für Radiosender ist es okay, für dich jetzt nicht sehr befriedigend.
Na, überhaupt nicht. Also man hat ja sozusagen seinen individuellen Zugang und das Interessante am Interview, dass ich ja für eine Königsdisziplin des Journalismus halte, ist ja, dass man, sagen wir, wenn du 10 gleiche Fragen hast und die stellen 10 verschiedene Leute, kommen 10-mal unterschiedliche Antworten raus, weil es einfach nicht nur nach dem geht, was gesprochen wird. Es geht nach unbewussten Regungen auch. Also das ist einfach immer eine Mischung aus deiner Präsenz während des Interviews und auch gleichzeitig deiner Fähigkeit, ein bisschen unsichtbar zu werden während des Interviews. Also, dass man quasi, dass die Leute ermuntert sind, was zu reden. Also,
Aber noch einmal diese Geschichten, die jetzt im Buch erschienen sind. Wie hast du jetzt grundsätzlich entschieden, jetzt bei deiner Vorauswahl, wolltest du möglichst facettenreich sein? Weil, wenn man Samir Kirk kennt, weiß man, du hast de facto überhaupt keine Grenzen. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Du bist relativ breit aufgestellt, was jetzt deine Interviewgäste anbelangt. Von Elektronikmusikern aus der Avantgarde bis hin zu kirgisischen Kehlgesang, bis hin zu Schlagerstars hast du ja alles schon vor dem Mikrofon gehabt.
Ja, ja. Und das bildet sich Gott sei Dank auch im Buch ab. mir war wichtig, dass es eine große Bandbreite hat. Mein einziger Schwachpunkt ist eigentlich Rockmusik. Das liegt mir einfach von meinen Molekülen her nicht, von meiner Molekularstruktur.
Ja.
Aber einer hat es reingeschafft, Trent Reznor von Nine Inch Nails. Aber es ist einfach ein schönes Bouquet aus Chanson und Wienerlied, aus Soul und verschiedensten elektronischen Sachen, ganz neuen Sachen. Also ja, also.
Bei Nine Inch Nails ist natürlich der Vorteil, dass da auch noch ein bisschen ein gesellschaftskritischer Kontext mit reinkommt und nicht nur die Musik.
Ja.
Ne?
Ja,
also man kann mit dem auch über was anderes reden als Drum-Patterns oder so.
Ja, ja, natürlich. Ja.
Du wirst dich wahrscheinlich an einige Momente erinnern, dass du zwar ein Interview vorbereitet hast, aber plötzlich bewegte sich das in eine komplett andere Richtung. Manchmal zum Positiven, aber vielleicht auch das Gegenteil, oder?
Ja, nein, also zum Negativen hat sie irgendwie
negativ ist vielleicht der falsche, aber es ist ein bisschen chaotisch.
Ja,
weil du Amy Winehouse auch angesprochen hast. Das kann alles passieren.
Ja, chaotisch ist bei gewissen Leuten alles Mögliche. Also es kommt darauf an, in welchem Zustand die quasi dir vors Mikrofon fallen.
Wenn es nach dem Konzert war, vor allem.
Ja, habe ich eigentlich eher wenig gemacht nach dem Konzert.
Bist du auch, weil ich ja auch immer wieder Interviews mache und ich versuche wirklich vor dem Konzert ein Interview, gehörst du auch dazu?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich kann mich auch erinnern, mit dir gemeinsam an Pressekonferenzen nach Konzerten, die sind eher sinnlos.
Ja, 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 da sind die Leute ausgebaut und sind immer fokussiert halt.
Ja, das ist ja, klar. Ja, ja. Gab es, erinnerst du dich an Gespräche, bei denen du dachtest, zuerst dachtest, das passt eigentlich gar nicht zu mir, aber genau deshalb wurde es dann so spannend oder interessant?
Ja, also vom Genre her habe ich keine Berührungsängste gehabt, nie. Was passiert ist, dass manchmal, also da war ich mal bei Bill Laswell in New York und irgendwie hat man das Management eine falsche Adresse aufgeschrieben, quasi eine Straße weiter und rein durch Zufall, weil ich herumgegangen bin, habe ich entdeckt, dass das in der Nebengasse ist und wie ich dann dort angeläutet habe, war der nicht erfreut. Also das sah so aus, als ob man mich quasi dieses Interview irgendwie tot machen wollte und dann bin ich bei ihm in der Küche gesessen und er war irgendwie sehr schlecht gelaunt und er macht, na, das ist ja ein Fiasko, dieses Interview. Ich bin dann am gleichen Tag, wollte ich was Schönes erleben und bin ans Grab von Billie Holiday gefahren. Das war dann wirklich sehr schön. Da bin ich am Grab gelegen und habe ihre Musik gehört. Das ist wirklich toll gewesen. Eine wahnsinnig schöne Stunde. Und dann aber, wie ich dann wieder in Österreich zurück war und das Interview transkribiert habe, habe ich schon bemerkt, dass er sehr gute Sachen gesagt hat. Mit finsterer Miene zwar, aber gute Sachen. Also es war dann geschrieben, war es ein gutes Interview.
Also für alle, die jetzt vielleicht glauben, oh Gott, Sami, was ist das für ein Krufti, der liegt auf Gräbern herum. Das ist nichts Außergewöhnliches, das habe ich auch immer wieder mal gemacht in Frankreich. Gibt ja genug Gräber von großartigen Musikerinnen und Musikern.
Aber nicht auf jedem kann man liegen.
Nein.
Muss man stehen oder knien.
Ja. Also am Grab von Serge Gainsbourg ist immer was los.
Da muss man
hinsetzen.
Ja. Da ist wahnsinnig was los. Der Aznavour hat es gescheiter gemacht, der liegt etwas außerhalb. Aber ich habe schon den Weg dorthin.
Hast du den Weg?
Ich habe einen Termin, hätte ich gehabt, Anfang der Covid-Zeit, der ist leider abgesagt worden, wegen einer Ding, da, und dadurch bin ich nicht hinkommen. Aber ich hatte schon genau den Plan, wie ich da hinkomme.
Oh wie. Gab es auch schon mal Interviews, wo du eine Frage gestellt hast und du hast während dieser Frage gemerkt, jetzt verändert sich da die Stimmung?
Ja, das kann ich mir nicht oder erinnern. Das kann ich mir nicht, weil ich bin nicht so konfrontativ.
Also okay.
Das wenigstens im Interview. Nein, ich möchte schon interessante Sachen entlocken, aber irgendwie, wenn es so Tabubereiche gibt oder so, die lasse ich dann auch links liegen und erarbeite mir irgendwie andere Terrains da.
Was macht für dich ein gutes Interview aus eigentlich? Was ist dir da wichtig, wenn du mit jemandem sprichst, unabhängig, was der oder die jetzt macht?
Ja, es ist einfach, dass wirklich originelle Sachen aus diesem Menschen kommen. Das ist wichtig und dass man spürt, dass er auf einen persönlich reagiert. Ja. Es gibt auch so Fälle, wo Leute auf Promotour sind und in jedem Interview quasi das Gleiche runterrasseln. Ja. Okay. Also das merkt man dann auch. Das ist dann. Es gibt auch unbrauchbare Interviews. Zum Beispiel habe ich einmal den Nick Cave interviewt mit Grinderman, mit seiner Bubenbande, die diese wilden Sachen machen. Und das war einfach wie vor einer Schulklasse in der schwer erziehbare Buben waren. Also die haben einfach Witze gerissen die ganze Zeit, dürfen. Und Nick Cave hat mir dann einmal ein Badehauben aufgesetzt zum Gaudium der anderen. Das war eh alles recht lustig und Ding, aber es war einfach völlig unbrauchbar. Also das mag ich überhaupt nicht, wenn ich mit mehreren Leuten gleichzeitig. Ich habe gern eine Person. Ja. In dem Fall hätte ich gern einen Sideman gehabt vom Nick Cave, den habe ich solo schon ein paar Mal gehabt. Hätte ich gern einen Sideman gehabt und hätte einfach gern in die Tiefe gegangen, was das Projekt anlangt. Aber das war nicht möglich. Also die haben das einfach verulkt.
Ja. Kann passieren.
Ja, ich habe dann auch nichts geschrieben. Also das.
Auch das, wie viele Interviews hast du gemacht, die dann de facto nicht wirklich verwertet wurden?
Naja, schon. Also sicherlich von allen denen, die ich gemacht habe, sicher 40% sind nicht verarbeitet. Und die ruhen noch im Archiv auch. Ganz tolle Sachen teilweise. Weil einfach eine Tageszeitung nicht diese Bandbreite hat oder es nicht so in die Tiefe, da kannst du nicht so in die Tiefe gehen. Ja. Und das ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, weil es geht jetzt bald nur mehr um Blockbuster-Themen. Ja. Und da kannst du diese ganzen Spezialisten, diese Künstler, die halt überall in jeder Stadt Fans haben, aber halt nur 300. Das ist mittlerweile sehr schwierig geworden, die medial irgendwie weiter zu verarbeiten.
Du hast vorher Aznavour erwähnt. Ich glaube, ich liege richtig, dass du auch ein großes Faible für die französische Musikszene hast, weil total. Du auch Chansons natürlich verwendest. Wir haben uns ja auch bei dem ein oder anderen französischen Künstler oder Künstlerin auch getroffen, wo wir uns die Klinke, die Interviewklinke in die Hand gegeben haben.
Ja.
Was macht für dich das Besondere an dieser französischen Musiklandschaft aus, jetzt außer der Größe, der immensen Größe?
Naja, diese ästhetische Unabhängigkeit von anderen Sachen, auch wenn sie zum Beispiel mit britischen Künstlern, Musikern gearbeitet haben, ist doch ganz was anderes rausgekommen als eine britische Popplatte. Mhm. Und natürlich auch der Hang zum unverstellten Gefühl, ja. Also die haben vor Kitsch auch keine Angst und so. Also das gefällt mir gut. Also das ist ja furchtlos.
Auch Liebe ist dort anders oder wird anders wahrgenommen.
Ja, beim Essen sind sie auch ganz anders als wir. Ich meine, bei uns gibt es am Sonntag ein Händel, aber die unterscheiden zwischen den einzelnen Hühnerrassen. Also nur ein Latès.
Das ist richtig.
Ist
das jetzt auf der Presse? Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Ja.
Bei uns ist die wichtigste Frage, gibt es einen Erbsenreis dazu?
Ja.
Oder ist es ein gefülltes Händel?
Ja.
Aber was für ein Händel? Ich glaube, das ist der große Unterschied. Wir können uns darauf einigen, dass man am Huhn ausmachen kann, die Unterschiede, die kulturellen.
Absolut. Ja.
Talk to me, du hast es jetzt gerade gesagt. Da könnte es vielleicht noch mehr geben. Da ginge sich rein rechnerisch eigentlich ja ein zweites Buch mit denen, die du abgegeben hast, ja schon aus.
Mit denen, die noch im Archiv sind. Also da ging sich noch viel aus.
Lost aber Interviews sozusagen.
Man muss, ja. Wir haben ja auch jetzt diese Sachen so remixed und reeditiert. Mhm. Ja. Es ist nicht das, was irgendwann einmal irgendwo gestanden ist. Manche Sachen sind nur zitiert gewesen, manche waren überhaupt nie veröffentlicht. Mhm. Also es ist eine Mischung halt. Und ja.
Mhm. Neben deiner Leidenschaft für Interviews schreibst du natürlich ganz generell über Musik, Plattenkritiken etc. Ja. Und da habe ich dich schon öfters darauf angesprochen. Das ist etwas, was mir auffällt. Ich vergleiche natürlich Plattenkritiken in Österreich und ich zähle dich zu einem Schreiber, der oder zu einem Kritiker, der selbst wenn es ein Verriss ist einer Platte, gehst du respektvoll noch damit um? Vielleicht wohlwissend, ja, irgendwem gefällt das ja. Wolltest du das immer? Also, dass du nicht einfach das zu Tode schimpfst auch.
Ja. Nein, ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt. Das war 1976, waren die Rolling Stones in Wien mit der damals noch ein Album Black and Blue in der Wiener Stadthalle. Billy Preston war mit auf der Bühne. Olly Brown, also mit zwei Schwarzen sind sie da auftreten, war sehr super. Und Vorprogramm waren The Meters aus New Orleans und die haben mir überhaupt nicht gefallen. Ja? Also die fand ich ganz horrible und ich habe mich damals gefragt, wie gibt es das, dass die Rolling Stones so eine Vorband haben, so eine schlechte. Ja. Und 5 Jahre später habe ich dann die Meters-Platten für teures Geld nachgekauft. Die haben ja damals 600-700 Schilling gekostet, das war wahnsinnig viel Geld Anfang der 80er Jahre. Ja. Und da habe ich gelernt halt auch. Und auch durch das, was ich mit dem Jazz erlebt habe. Ich habe dann eine Zeit lang, habe ich einen Weg gewusst, wie ich umsonst in die Stadthalle komme, zu den Konzerten. Das war irgendwie bei der Garage hinten runter durch irgendwelche
Schachten. Das gibt es jetzt nicht mehr.
Ich weiß, das hat mir der Stadthallendirektor schon gesagt. Und da bist du dann direkt unter der Bühne rausgekommen. Da hast du so einen Deckel gekommen, also bist du über Leiter, Deckel, wie aus einem Kanal, bist du da rausgekommen, warst direkt unter der Bühne. Und zum Publikumsraum waren ja nur so Büsche, da hättest du rein oder rausgehen, wie du wollen hast. Ich bin meistens drinnen geblieben und habe zum Beispiel ein Autogramm von Charles Mingus geholt. Das war eben auch so eine Schule des Hörens. Ich habe ja keine Ahnung vom Jazz gehabt. Ich habe bis dahin einmal im Haus der Begegnung in Floridsdorf auf ein österreichisches Jazzkonzert gesehen. Und das war so eine Gruppe von Fritz Bauer, Fatty George, Etta Cameron, also sehr gute Leute. Und das hieß damals Jazz Total, hat sie das genannt. Also war eine Tournee durchs Haus der Begegnung in Wien, 6 Stationen oder so. Und das war eh lustig. Dann bin ich mit dem Autobus heimgefahren, damals in einer Großbeziehung, und jemand fragt mich, wo ich gerade war. Sag ich, ich habe Jazz Total gesehen. Und er hat gehabt, ich habe Jazz Total gesehen. Also das war sehr skurril. Jedenfalls habe ich mit dem Jazz, ich konnte nichts einordnen oder so, es war völlig neues Terrain, ja, also, und da muss man quasi schauen, wie man da als Hörer hineinkommt. Das war für mich eben auch was Hochinteressantes. Und bin dann, also wenn man dann mehrere Sachen hört, also dann kann man quasi das schon irgendwie schlichten in seinem Kopf. Ne? Aber dadurch habe ich immer großen Respekt gehabt vor Sachen, mit denen ich im ersten Moment nichts anfangen kann. Ja? Und mir war bewusst, also spätestens seit dieser Geschichte mit Lumitas, war mir klar, dass man als Hörer scheitern kann. Und das berechne ich ja in meine Kritiken ein, ja, dass ich scheitern kann. Auch an meiner Tagesform. Ja. Also du kannst einfach, mir ist ja schon oft passiert, ich war nicht aufgeregt für die Musik. Ja. Bin dann entweder doch reinkommen oder habe es dann eher distanziert quasi darüber berichtet. Also schon positiv, aber halt nicht so überschwänglich wie bei Sachen, wo ich dann sozusagen im Groove war. Ja. Aber ich kann da ein bisschen abstrahieren über meinen persönlichen Geschmack halt. Und habe über all die Jahre immer wieder Konzerte und Künstler gemacht, die mir nicht gefallen oder die mir unsympathisch sind. Und da habe ich manchmal was gelernt und manchmal hat es mein Vorurteil bestätigt. Wurscht, aber das ist einfach gesund. Also der Anspruch, immer nur das zu machen, was man mag, das ist ein bisschen ungesund, wenn es permanent ist.
Ja. Wie gesagt, das Buch ist ein aktuell Best of deiner Interviews. Talk to Me heißt es. Erschienen
das sagt im, die Frau Verlegerin, dass es ein Best of ist. Ich sehe ja nicht, dass es ein Best of ist, aber es ist eine super Mischung, ja, die eben dank Vanessa rausgekommen ist. Die ist echt, also das gefällt mir irgendwie, weil ich wollte gar nicht so viel Einfluss nehmen. Mir hat das gefallen, ich habe Freude dran gehabt, dass da quasi andere Mächte, in dem Fall die Vanessa, da irgendwie das zurechtgeschoben haben.
Ja, und sie weiß auch, was sie tut und kann das auch recht konsequent einem beibringen.
Ja, ja.
Aber in diesem Sinne, lest dieses Buch, Talk to Me, Samir Köck im Milliner Verlag erschienen und bei Band 2 hören wir uns dann wieder.
Ja, vielleicht der Titel, was wollte ich noch sagen, der kommt von einem alten Song von Little Willie John, den auch James Brown gesungen hat, wenn wir gerade in der Soulstation sind.
Aber er passt ja perfekt.
Ja, ja, eh.
Er passt perfekt.
Den habe ich irgendwie im Ohr gehabt und das passt. Aber ein englischsprachiger Titel ist ein bisschen schwierig, ne? Und dann auch mit dem Untertitel, das war eigentlich wollte ich haben Gespräche mit Musikern, aber dann hätte man wieder gendern müssen. Das war dann, hätte so sperrig ausgeschaut, ja, Musikschaffenden ist auch kein gescheites Wort.
Klingt
hat die Vanessa
unsexy, ja,
einfach gesagt, Spaß. Ja. Naja, gut. Zuerst hat es mir nicht so taugt, aber dann haben wir gedacht, wenn da so Sachen drinnen sind wie der Kurt Gierk, der Wiener Liedsänger, der 5 Jahre in Graz, Karlau gesessen ist, dann ist man auch recht, wenn das ein Star ist. Also
absolut. Es gibt viel zu entdecken und viel kennenzulernen. Vielen Dank für das Gespräch. Samir Köck war bei mir.
Gerne.
Im Gespräch. Als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.